Da gab es ja dann eine sehr würdigende Prozedur. Man musste dann immer beim Teamarzt antreten und der hatte dann eine Fettzange. Und diese Listen mit den Ergebnissen wurden dann auch öffentlich ausgehangen.
Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Dominik Nerz. Die Entscheidung für eine Profikarriere im Radrennsport werden für den jungen Dominik Schlüsselmoment und Wendepunkt zugleich. Der Leistungsdruck treibt ihn in eine lebensbedrohliche Magersucht. Er zerbricht fast am selbst auferlegten Perfektionismus und Erfolgsdruck. Mit 27 Jahren verkündet das einst große Radsporttalent den kompletten Rückzug aus dem Profigeschäft, jedoch erst nachdem ihm von einem Arzt bescheinigt wurde, dass jeder Versuch, so weiterzumachen, seinen sicheren Tod bedeuten würde. Erstmal herzlich willkommen, Dominik Nerz.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns auch aufs Du geeinigt. Da redet sich's einfach manchmal persönlicher.
Absolut, ja. Ja,
also Dominik, erstmal das Wichtigste. Wie geht's dir denn heute gesundheitlich?
Oh, also mir geht's mittlerweile wirklich hervorragend. Also ich bin rundum zufrieden. Die Gesundheit ist wirklich auf einem absoluten Top-Niveau und einfach auch so mein allgemeines Wohlbefinden ist wirklich sehr, sehr gut.
Das sind schon mal gute Nachrichten. Also da steigen wir mit guten Nachrichten ein. Ich hab's ja gesagt, du warst Radsportprofi, bist die Tour de France gefahren. Schaust du heute noch gerne Radrennen, also zum Beispiel im Fernsehen oder irgendwelche Dokus, oder musst du vielleicht sogar vorsichtig sein, weil es dich gedanklich zu sehr zurückholt in die alte Zeit?
Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, ich konnte so die ersten, würde ich sagen, 1-2 Jahre nach Karriereende, konnte ich mir nichts mit Radsport anschauen.
Ja, also damit ich das so verstehen kann, vielleicht fangen wir auch noch mal früher an. Wie ist die Leidenschaft fürs Radfahren denn bei dir entstanden?
Nein, grundsätzlich muss man sagen, ich glaube, ich war schon immer jemand, der einfach sich sehr gern bewegt hat, der vor Energie gestrotzt hat. Auch meine Eltern wussten teilweise nicht, wie sie mich müde kriegen. Und bei mir war es dann so, ich habe eigentlich bis so 10 Jahren, da habe ich alle möglichen Sportarten ausprobiert. Also von der Leichtathletik über Fußball bis hin, ich war sogar im Handball mal. Aber nichts war irgendwie so wirklich, was mich jetzt so zufriedengestellt hat, wo ich so richtig das Gefühl hatte, das ist so den Sport, den ich auch wirklich machen möchte. Und parallel, mein Papa, der ist schon immer relativ viel Rennrad gefahren, also hobbymäßig halt so für sich persönlich. Und ich fand sein Rad auch immer schon so cool.
So fängt sowas an, verstehe.
So fängt eine Profikarriere an.
Das tolle Rad des Vaters, genau.
Genau.
Ja.
Und naja, ich habe halt dann gesagt, naja, ob ich nicht auch so ein Rad haben könnte. Und dann hätte er halt nur gemeint, naja gut, wenn du so ein Rad haben möchtest, solltest du halt auch mit Radfahren anfangen. Und so hat es dann alles angefangen. Wir hatten damals in meiner Heimat in Wangen einen wirklich sehr großen Radsportverein, der auch eben sehr stark in der Jugend war. Und da bin ich dann einfach mal ins Training gegangen und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, so, oh wow, das gefällt mir total gut, aus mehreren Aspekten. Zum einen, weil ich einfach mich total mal auspowern konnte und auch, und das darf man nicht vergessen, ich hatte auf einmal ganz neue Freiheiten. Weil ich konnte natürlich mit dem Rad konnte ich ja hinfahren, wo immer ich auch wollte.
Ah, okay.
Und das war einfach so, also ich habe so für dieses Alter habe ich einfach meinen Radius extrem erweitert. Und auch das war irgendwie toll.
Ja, also es hat sich gut eingefügt in das Leben des heranwachsenden Teenagers dann ja auch irgendwann. Ich will hier gar nicht jedes Detail deiner Karriere nachzeichnen, aber es ging dann ja auch sehr erfolgreich dann relativ schnell weiter. Wie selbstverständlich war es dann auch irgendwann für dich, von Erfolg zu eilen?
Es war für mich, also ich will nicht sagen Gewohnheitssache, aber es war schon, Also ich habe mir den Erfolg irgendwie auch von mir erwartet. Also es war so ein bisschen Normalität.
Wenn ich mir das Leben so vorstelle, ne? Also ich habe auch Fußball gespielt intensiv und vor allen Dingen mein Vater in dem Fall ist mit mir dann auch 4-5 Mal die Woche zum Training und dann zum Spiel. Wie sehr haben deine Eltern das auch mitgelebt, das Ganze?
Komplett. Ja? Also ich muss auch immer wieder sagen, ohne die Unterstützung meiner Eltern oder meiner gesamten Familie, also da hängt ja noch meine Schwester mit dran, meine Großeltern, die wirklich dann auch mit zu den Wettkämpfen gekommen sind, die mich im Training unterstützt haben. Also ohne meine Familie um mich herum wäre ich wahrscheinlich nicht Profi geworden.
Jetzt hast du ja gesagt, irgendwie, es klingt zumindest so, dass dieses Leistung bringen und auch erfolgreich sein, irgendwann gehört das ja vielleicht auch zu dem Selbstbild, das man von sich hat, auch so dazu, ne? Wie schnell ist man da auch im eigenen Denken drin, nach dem Motto, ich bringe Leistung, ich bekomme Bestätigung, ich bekomme Lob, ich werde geliebt?
Ja, die Abfolge läuft wahrscheinlich genau so und es geht auch schneller, als man denkt. Mhm. Also vor allem, wenn man eben, wie soll ich sagen, in diesem Leistungsspektrum auch aufwächst. Mhm. Weil es gibt eigentlich relativ wenig andere Bewertungskriterien im Radsport als die Leistung eben. Mhm. Also es gibt ja nur, entweder bringst du Leistung oder du bringst keine Leistung. Also es kommt keiner her und klopft dir auf die Schulter und sagt, Mensch, hast du heute toll trainiert. Mhm. Also es wird ja dann schon eher auch an Ergebnissen festgemacht.
Du hattest Talent, du hast dich nach oben gearbeitet, du hast schon erzählt, U23, dann wurdest du Profi. Mehr und mehr ist ja dann auch die Öffentlichkeit auf dich aufmerksam geworden. Du wurdest dann als Profi natürlich auch nochmal mehr gefordert im Training, das ist klar. Aber wie sah es mit dem Thema Ernährung aus zu Beginn deiner Karriere?
Ja, das Thema Ernährung war ab einem gewissen Zeitpunkt ein wirkliches Thema. Also so ganz am Anfang, also meine erste Station als Profi war ja beim Team Milram. Das war ja ein deutsches Team. Und da muss ich sagen, da ist man mit diesem Thema Ernährung noch sehr locker umgegangen. Mhm. Also so, wie es ich eigentlich auch kannte. Natürlich, man hat darauf geachtet. Man kannte sich auch so ein kleines bisschen damit aus. Aber es war jetzt nie so, dass es da irgendwie strikte Reglementierungen gab oder also auch Ernährungspläne. All das wurde dort nicht so gelebt oder man hat auch da nicht so den Fokus drauf gerichtet. Und eigentlich dann schon bei meiner zweiten Station, das war dann auch direkt nach meinem ersten Profijahr, bin ich ja dann nach Italien zu Liquigas.
Mhm, genau.
Und das war ja für mich, also in jeglicher Hinsicht, irgendwo erstmal so ein richtiger Kulturschock. Ja, weil einfach alles anders war. Die haben eine ganz andere Mentalität gelebt. Die hatten andere Herangehensweisen, also eben, was das Thema Ernährung betrifft, was das Thema Training betrifft, auch das Thema Privatleben. Das waren ganz andere Einstellungen. Und damals war es eben wirklich noch so, dass der Hauptteil der Fahrer dort tatsächlich auch Italiener waren. Mhm. Also die haben das von Kindesbeinen, haben die das halt so gelebt. Für mich war das alles komplett neu. Und
wie wichtig wurde da die Ernährung genommen in diesem?
Extrem wichtig.
Ja, okay.
Extrem wichtig, nicht unbedingt aus so, also meiner Ansicht nach, sehr professionellen Blickwinkeln. Es ging dort eigentlich mehr um Gewicht als um die Ernährung. Mhm. Es ging wirklich darum, also ich sage jetzt mal, der Gedanke, der mir so geblieben ist, nur ein dünner und leichter Radfahrer wird ein erfolgreicher Radfahrer sein.
Okay, also, das war die Kultur, das war die Maxime sozusagen. Hauptsache nicht viel Gewicht. Wurde dir denn mal aus dem Kopf zugesagt, du bist zu dick? Oder wie ist das dann gelaufen? Oder gab es einfach ständige Kontrollen? Ständig die Waage vor der Nase sozusagen? Oder unter den Füßen besser gesagt?
Also alles, was du eigentlich gerade aufgezählt hast, alles war gegeben. Also man hat mir direkt gesagt, dass ich zu dick bin oder zu schwer bin. Es wurde andauernd kontrolliert. Also wir waren ja mit Liquigas sehr oft auch im Trainingslager. Und da gab es ja dann wirklich aus heutiger Sicht für mich eine sehr entwürdigende Prozedur, dass dann, man musste dann immer beim Teamarzt antreten und der hatte dann eine Fettzange, also so eine Fett, oder wie nennt man das? Eine, wo man so die Hautfalten misst und daraus errechnet sich dann der Körperfettanteil. Und da wurde dann das Körperfett gemessen und diese Listen mit den Ergebnissen wurden dann auch öffentlich ausgehangen, weil die einfach wollten, dass wir auch uns gegenseitig vergleichen können.
Und auch anstacheln wahrscheinlich.
Natürlich. Natürlich.
Ja. Okay, und das war also von Anfang an, hast du gemerkt, mit dem Thema ist nicht zu spaßen. Also das wird hier richtig ernst genommen. Und man muss dazu sagen, das war ja für dich ein Aufstieg, ne? Also das war ja ein großer, erfolgreicher Rennstall. Die anderen Fahrer haben das ja vorgelebt. Hast du denn dann irgendwie gedacht, okay, das muss so sein? Oder warst du eher skeptisch und eher abweisend, was das alles anging?
Um ehrlich zu sein, ich habe mich am Anfang versucht, dagegen zu wehren, weil ich mir eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt immer sehr treu geblieben bin und so auch meinen Weg nie hinterfragt hatte. Ich war ja erfolgreich mit dem, was ich getan habe. Und trotzdem muss man dann einfach sagen, auch über die Dauer, wo ich eben mit dem Team verbracht habe ich natürlich dann schon auch geschaut, was machen die anderen so. Weil die waren ja noch erfolgreicher als ich. Und dann dachte ich mir, naja gut, wenn die das alle so machen, dann wird ja irgendwie ein Funken Wahrheit wird da drin stecken.
Dann sind das die letzten paar Prozent, von denen ja so oft die Rede war. Das ist dann vielleicht das.
Genau, richtig.
Ja. Wie viel hast du denn damals gegessen, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen?
Naja, also das ging... Also Frühstück war recht karg. Meistens gab es entweder irgendwelche Reiswaffeln mit ein bisschen Joghurt. Frische Sachen gab es sehr wenig. Also so Obst, Salat wurde dort in Italien eher verpönt. Also es war schon eher kohlenhydratlastig. Olivenöl und Parmesan haben sie geliebt. Also das ging in rauen Mengen.
Aber Olivenöl mit was? Also
Mit Pasta. Okay. Also das war auch so... also zu großen Rundfahrten, da gab es wirklich Fahrer, die haben das 3 Wochen lang knallhart durchgezogen. Die haben morgens, mittags, abends Pasta mit Olivenöl und Parmesan gegessen.
Okay. Ich mag alles drei, aber trotzdem stelle ich mir das irgendwann etwas eintönig vor. Und dann vor allen Dingen können es ja keine, also gut, bei Rundfahrten werden die Mengen dann größer, aber im Alltag wahrscheinlich einfach in nicht gerade großen Mengen, oder? Wenn es auf das Gewicht ankommt.
Natürlich nicht. Also man hat natürlich versucht einzusparen, wo es eben nur möglich war. Ja, war eben auch für mich so eine Sache, die ich nicht kannte, weil ich war eher immer so, ich habe halt gegessen, worauf ich Lust hatte und vor allem auch, bis ich halt so das Gefühl hatte, ich bin satt. Und in Italien hatte ich irgendwie so gefühlt immer Hunger.
Ich meine, du bist ja dann auch dort eingestiegen in diesem italienischen Rennstall, hast große Erfolge gefeiert, muss man sagen, 47. der Tour. Das ist von außen betrachtet schon mal ein Riesenerfolg. Und vor allen Dingen hast du ja auch im Team deine Aufgaben, das ist ja immer der zweite Teil, man ist ja ein Team, ne? Mehr als erfüllt. Kann man sagen, du warst schon ein Hoffnungsträger für den ganz großen Erfolg?
Ja, war ich. Und dazu muss man ja auch noch sagen, dass, also meine Rolle damals bei Liquigas war ja ganz klar. Also bei mir ging es um keinerlei Ergebnisse. Die Ergebnisse sind entstanden, weil ich eben so immer einer der letzten Leute beim Kapitän dann war. Und dadurch landet man automatisch relativ weit vorn. Und trotzdem hat man da natürlich dann schon gemerkt, okay, da ist mehr möglich und wollte mich natürlich auch in diese Richtung dann bringen.
Also so ein kommender Tour de France-Sieger, das war jetzt nicht völlig illusorisch damals.
Also Tour de France-Sieg ist natürlich immer sehr hoch gegriffen, aber ich sage jetzt mal so unter die besten 10 in der Gesamtwertung definitiv, ja.
Du Du bist dann ja auch wieder gewechselt. Irgendwann wurdest dann in immer noch jungem Radfahreralter auch Kapitän in einem deutschen Rennstall. Dieses Gefühl, Kapitän zu sein, du hast ja gerade beschrieben, vorher hattest du eine andere Rolle. Was hat das nochmal in dir ausgelöst?
Ja, das war dann eben ein ganz, ganz neues Thema, eine ganz neue Situation und auch auf einmal ein ganz anderer Druck. Mhm. Weil mir wurde natürlich auch über die Zeit als Profi, wurde mir natürlich dann auch bewusst, was ich für eine Wirkung nach außen habe. Also was für ein Medieninteresse auf einmal entstanden ist. Ja, also wie populär man auf einmal wird. Und da sind in meinem Kopf natürlich dann gewisse Filme abgelaufen. Mhm. Jetzt deutsches Team, als deutscher Rennfahrer, als Kapitän, das erste Mal dann zur Tour de France, und da waren die Erwartungshaltungen natürlich schon dementsprechend hoch.
Also da war es Stolz auf der einen Seite, kann ich mir vorstellen, aber eben auch diese Verantwortung. Gleichzeitig hatte ich ja das Thema dieses Gewichts, das du ja mitgenommen hast, auch mitgebracht hast, irgendwie nicht mehr losgelassen. Beschreib das mal.
Ja, das war eigentlich so der große Knackpunkt. Weil ich hatte das, ich war ja, bevor ich zu Bora gewechselt bin, war ich ja noch 2 Jahre bei BMC. Mhm. Und da hatte ich dieses Thema relativ gut im Griff, weil ich aber auch immer Leute um mich rum hatte, also vom Team, sei es jetzt ein Arzt, sei es ein Pfleger, die Teamleitung, die da extrem drauf geachtet haben. Weil schon da hat man gemerkt, okay, ich habe so Tendenzen zum zu wenig Essen, sagen wir es einfach mal so. Mhm. Und da bin ich aber nie Gefahr gelaufen, dass es irgendwie in einen kritischen Bereich kam. Und dieses Thema habe ich aber halt mit zu Bora gebracht. Und da damals Bora noch ein verhältnismäßig kleines Team war, auch noch ein relativ unerfahrenes Team, was jetzt so den absoluten Spitzenprofibereich anbelangt, waren die schon allein vom Personal natürlich weitaus weniger gut aufgestellt als jetzt BMC beispielsweise. Und da war es natürlich dann für mich sehr, sehr schwierig, da für mich meine Grenzen zu finden. Beziehungsweise es gab auch niemand, der mir meine Grenzen aufgezeigt hat.
Heißt das, du hast dich schon auch wieder ein bisschen wie vorher über den mageren Körper definiert und dachtest, das ist es
absolut
jetzt?
Absolut. Entschuldige, beziehungsweise bei mir waren es 2 Faktoren. Mhm. Ich wusste halt, dass der Erwartungsdruck extrem hoch ist und ich habe für mich dann irgendwie in meinem Kopf einen Plan mir zurechtgelegt, wie ich denn die hohen Erwartungen erfüllen kann. Und dann habe ich mir so aus den ganzen Erfahrungen, die ich über den Radsport mitgenommen habe, mir so meinen persönlichen Plan zusammengestellt. Und einer der Fokusbereiche war eben auch das Gewicht. Weil ich immer gesagt habe, wenn ich bei der Tour irgendwie unter die Top 10 fahren möchte, dann sollte ich halt auch dementsprechend aussehen.
Mhm. Und so kam dann der magere Körper quasi als Teil der Identität dazu. Ja. Gab es denn Zeiten, in denen du ja fast nichts mehr gegessen hast?
Ja. Also ich bin 5-6 Stunden ohne Frühstück mit maximal 1 bis 2 Power-Gels gefahren. Und zum Abendessen gab es dann irgendwie noch einen Salat und ein Stückchen mageres Fleisch.
Aber, also ich bin ja jetzt kein Radsportler und auch war nie Ausdauersportler, aber man fragt sich ja, wie hältst du das dann überhaupt durch? Also 5-6 Stunden fahren ohne irgendwas, also streikt da der Körper nicht irgendwann?
Naja, du merkst schon, dass deine Leistungsfähigkeit natürlich runtergeht. Absolut. Ich habe das dann aber teilweise eben wirklich so weit ausgereizt, bis es halt wirklich gar nicht mehr ging. Und dann musste ich halt irgendwie Nahrung zuführen. Und ja.
Wahnsinn. Also wie viel hast du denn gewogen? Bei welcher Größe? Nur um so ein Gefühl zu kriegen?
Also mein absolutes Topgewicht waren, ich glaube, 56 Kilo bei 1,80 Meter.
Also das ist echt heftig. Jetzt sagst du ja, okay, da war nicht so die Erfahrung. Und in dem anderen Team hatten sie mehr einen Blick darauf. Aber ich habe auch so den Eindruck, du willst ja auch niemandem jetzt im Nachhinein was vorwerfen, aber trotzdem, hätte das nicht irgendjemand sehen müssen oder hat das jemand gesehen in diesem Team, was mit dir los ist? Das muss, also ich meine, es war ja eigentlich sichtbar, ne, und messbar.
Es war sichtbar und es war auch messbar und natürlich gab es Leute, die gesehen haben, was mit mir los ist. Das Problem an der Geschichte war, dass sich keiner wirklich darüber bewusst war, wie tief ich dort schon in der Krise drin gesteckt bin. Mhm. Also man hat das, also nicht, dass man es abgetan hätte, aber ich glaube, die Ernsthaftigkeit des Problems, das wurde einfach viel zu spät dann erst erkannt.
Aber kann sowas nur dann nicht früh ernst genommen werden, wenn es im Grunde Teil des Geschäfts ist, sich an der Grenze Natürlich. Zur Magersucht zu bewegen?
Ja, ja. Absolut, also das kommuniziere ich auch ganz offen, wo ich auch heute wirklich, wie soll ich sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Werbung dafür mache, bitte von diesem Magerwahn wegzugehen, aber mir ist es schon ein sehr großes Anliegen, weil so wie du das gerade beschrieben hast, ja, es war Teil des Jobs. Mhm. Also es war auch, deswegen ist es, es ist ja teilweise noch nicht mal wirklich negativ aufgefallen, eher im Gegenteil.
Also hast noch Lob dafür bekommen, ne?
Ja.
Das, verstehe. Ja, also dann hört man ja nicht auf. Ja, weil dann wird das am Ende noch als große Willensleistung gesehen, obwohl es eine Essstörung ist.
Genau, das war der Punkt. Und du musst ja auch überlegen, dadurch, dass ja meine Leistungsfähigkeit logischerweise runtergegangen ist, hatte ich ja dann ab einem gewissen Punkt nur noch eine Möglichkeit, mich irgendwie zu positionieren oder auch zu definieren. Und das war eben dann in dem Moment übers Gewicht.
Also, wenn ich habe das so rausgehört, dass eigentlich der Beginn deiner Profilaufbahn mit einer gewissen Leichtigkeit verbunden war, ne? Also, du warst ja erfolgreich, du hast gesagt, du bist dir treu geblieben, hast so dein Ding gemacht.
Und das hat mir vor allem auch Spaß gemacht. Ich habe das wirklich geliebt, was ich getan habe.
Und war das dann jetzt eigentlich eine sehr dunkle Zeit in deinem Leben?
Die mit Abstand dunkelste Zeit überhaupt, ja.
Wie hat es denn in deinem Innersten ausgesehen?
Katastrophal. Mhm. So könnte man das beschreiben. Es war wie so ein großes schwarzes Loch. Mhm. Weil ich einfach auch, ich kannte mich selber nicht mehr. Ich mochte mich selber nicht mehr. Ich hatte Selbstvertrauen, war für mich kein Begriff mehr. Das gab es einfach nicht mehr. Und eben, ich wusste nicht mehr, wie weitermachen.
Also du hast dich im Grunde selbst verloren. So, da war nur noch das schwarze Loch.
Ja.
Hast du denn irgendwen teilhaben lassen an dem, was da in dir vorging?
Bedingt. Bedingt. Also ich hatte, wie ich ja zu Anfang schon gesagt habe, immer ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern gehabt, auch zu meiner Schwester. Die habe ich teilweise mit einblicken lassen, ja. Aber es gab dann auch, oder beziehungsweise ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich auch dort komplett abgekapselt. Weil ich auch nicht wollte, dass sie sehen, wie schlecht es mir geht. Weil ich es mir auch selber nicht zugestanden habe, dass es mir schlecht geht. Und irgendwo, also da ist einfach auch viel Scham mit dabei gewesen.
Ja, du warst ja der Erfolgreiche, der so seinen Weg ging, ne? Und wenn du dann Rad gefahren bist, konntest du dich denn dann in dieser körperlichen Situation überhaupt noch konzentrieren?
Nein. Nein, also das Radfahren war für mich über den, also wo ich wirklich so am Peak war, also im negativen Sinn gemeint, da war das Radfahren für mich eigentlich nur dafür da, das Gewicht zu halten.
Ich meine, es kam ja dann auch zu schweren Stürzen, ne? Auch zu Gehirnerschütterungen. War dir klar in dem Moment, dass du dich da in einem Grenzbereich gerade bewegst?
Nein. Nein, war es mir auf gar keinen Fall. Hm. Für mich war, es war für mich mein täglich Brot. Es war ja jetzt auch nichts Neues. Hm. Also, dass die Stürze dann im Verhältnis recht schwer waren zu dem, ich bin davor auch gestürzt, aber das, ich sage jetzt mal, das war im normalen Rahmen. Und die Stürze, die ich dann hatte, die waren ja dann schon gravierender. Und trotzdem war es jetzt nicht für mich so, wenn ich sage so, oh wow, jetzt muss ich aber dann langsam aufpassen.
Okay.
Also es war relativ normal.
Da war auch keine Angst oder so, weil wenn man weiß, mit welchem Tempo man da auf welchen Strecken unterwegs ist, da kann ja Schwerwiegendes passieren. Ne?
Ja.
Und, diese Angst war aber nicht da, oder war da eine gewisse Gleichgültigkeit, so nach dem Motto, ach, das gehört irgendwie dazu und Gefahr gehört dazu und wenn es kommt, dann kommt's.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir über sowas nie wirklich Gedanken gemacht. Mhm. Also sicherlich auch eben aus diesem Gewohnheitsfaktor raus. Und wie soll ich sagen, es war ja mein komplettes bisheriges Leben.
Mhm.
Und ich habe mir, ehrlich gesagt, da nie wirklich Gedanken drüber gemacht, was wahrscheinlich auch gut war. Weil wenn man sich da Gedanken drüber macht, was da alles passieren könnte, und da kann viel passieren, dann wird man, glaube ich, auch nicht wirklich gut.
Ja,
und weil dann geht man mit zu viel Angst rein. Mhm. Ich sage immer, Respekt ist ja okay,
ja,
aber Angst, das hemmt dich.
Dich hat ja der Erfolg begleitet, ne? Ganz lange. Und so ist ja auch das Bild entstanden. Wow, da ist einer, der ist potenziell mindestens Top 10, hat der Potenzial für die Tour. Du bist dann aber bei der Tour auch ausgestiegen. Hat dein Körper dir dann einfach gezeigt, wo die Grenzen sind?
Ja. Ja. Mein Körper, und da bin ich ja auch so froh und so dankbar jetzt im Nachgang, dass mein Körper da so clever war, weil mein Kopf hat es nicht gemacht.
Mhm.
Der hat dann einfach irgendwann die Reißleine gezogen und hat gesagt, so bis hierhin, und ich fahre jetzt hier keinen Meter mehr weiter.
Mhm. Und wie war das für dich? Also der Körper hat die Entscheidung getroffen, aber
ja.
Wie war das für einen Erfolgsverwöhnten, da aussteigen zu müssen?
Es war ein Moment, an den ich mich immer erinnern werde. Also ich werde dieses Bild wahrscheinlich immer mitnehmen. Als ich da irgendwo in Frankreich auf einer Wiese nichts Spektakuläres einfach an Rand hinfahren musste, abgestiegen bin. Und dann wusste ich einfach, in dem Moment war es mir irgendwie auch klar, wie soll ich sagen, es wird wahrscheinlich nicht mehr so werden, wie es war.
Hm. Ich meine, du hattest ja alles stolz gemacht. War da auch so ein Gefühl der Scham oder
natürlich
andere enttäuschen, dass andere jetzt enttäuscht sind oder so? Ja.
Ja. Ja, also das war also angefangen von meinem damaligen Team, weil ich wusste, wie viel die auch investiert hatten, also immer in dem Rahmen, was die natürlich hatten. Und trotzdem hat sich da jeder bemüht, weiterhin zu den Sponsoren und dann eben bis im privaten Sektor. Mhm. Also ich habe natürlich zu meiner Heimat eine tiefe Verbundenheit. Ich weiß, dass ja ganz viele Leute mit dem Radfahren angefangen haben, weil ich den Radsport betrieben habe. Sind auf einmal Jugendliche in Vereine eingetreten. Und solche Gedanken schießen dir natürlich dann auch durch den Kopf.
Mhm. Das heißt, es war schon die dunkle Zeit, es war schon so, dass du dich selbst verloren hast, dass da dieses schwarze Loch nur noch war und dann ging auch noch der Selbstwert runter. Ja.
Ja.
Also jetzt hättest du ja dann, als du da ausgestiegen bist, im Grunde auch wieder essen können. War das denn überhaupt noch möglich, dass du...
Nein.
War gar nicht mehr möglich?
Nein.
Warum?
Also es war für mich eigentlich eine doppelte Bestrafung, weil eben, also die Reaktion war ja dann, ja, aber Domi, das ist doch jetzt gut, jetzt kannst du mal zu Kräften kommen, du kannst dich erholen, du kannst normal wieder essen. Nee, das konnte der Domi eben nicht.
Mhm.
Weil für mich war es das absolut Schlimmste in dieser Zeit, wenn ich nur einen Gedanken dran verschwendet habe, dass ich irgendwie zunehmen könnte.
Mhm.
was mir definitiv gut getan hätte. Mhm.
Das Team hat sich dann natürlich auch gefragt, was ist denn hier los? Warum ist er nicht mehr so leistungsstark? Warum schafft er das nicht mehr? Du warst ja dann auch in der Klinik, unter anderem an der Berliner Charité. Zu welchem Urteil ist man denn da gekommen?
Naja, es war eben dann so, ich hatte ja so wie so einen kleinen Marathon an Fachärzten, die man dann mich durchlaufen hat lassen, um eben rauszufinden, was eigentlich mit mir los ist. Das hat sich dann über mehrere Monate gezogen und letzten Endes war halt dann ja das Urteil der Ärzte, beziehungsweise eigentlich von einem Arzt, er hat mir ganz klar gesagt, wenn ich halt so weitermache, dann werde ich das Ganze wohl nicht überleben.
Beschreib mal, was hat das denn in dem Körper ausgelöst, über so lange Zeit überfordert worden zu sein?
Weil in meinem Körper nichts mehr so war, wie es eigentlich hätte sein sollen. Also mein kompletter Hormonhaushalt war auf den Kopf gestellt, mein Körper hat angefangen, die unterliegenden Muskelschichten abzubauen. Also so, das ist so das Letzte, wo der Körper drauf zurückgreift, um irgendwoher noch Energiereserven zu kriegen. Und also ich habe mich ja eigentlich von innen heraus irgendwo zerstört.
Also waren auch innere Organe angegriffen?
Waren auch in Mitleidenschaft gezogen. Also ich hatte halt extrem hohe Entzündungswerte. Und ja, also es war wirklich eher ein Chaos.
Jetzt hattest du ja jahrelang, du bist damit aufgewachsen, es gehörte zu deinem Bild von dir dazu und du hattest jahrelang ein Leben für den Radsport geführt, auch mit den Zeitplänen und in der Form, wie das auch die Tage strukturiert. Wie war es dann öffentlich zu erklären, ich höre auf?
Ja, es war ein sehr, sehr schwerer Schritt. Und ich sag mal, ich bin ja relativ, ohne großes Tamtam von der Bühne dann verschwunden. Das war eher so, also es gab, glaube ich, eine offizielle Erklärung dann vom Team. Ich privat habe mich da nicht groß dazu geäußert, also zumindest nicht in den Medien. Natürlich, wenn dann Anfragen kamen, habe ich das beantwortet. Aber es war ja jetzt nicht so, dass es jetzt dort irgendwie eine große Pressekonferenz gab oder sonst irgendwie was. Also dafür war ich ja dann doch noch zu klein. Aber es war natürlich mit jedem, also egal, ob das im privaten Bereich war oder im Medienbereich, es war jedes Mal natürlich für mich quasi ein absoluter, wie beschreibe ich das, Walk of Shame.
Nicht der Walk of Fame, sondern der Walk of Shame. War das denn auch so nach innen dann die Frage, neben der Scham, wer bin ich denn? Was kann ich denn ohne Sport?
Natürlich. Also ich musste das ja auch selber erstmal realisieren. Es war dann so, okay, Karriereende und dann hat sich das schwarze Loch noch weiter aufgetan, weil eben dann genauso Fragen kommen, wer bin ich eigentlich, was kann ich, was tue ich jetzt mit meinem Leben? Und halt gepaart mit ganz, 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 ganz vielen Unsicherheiten und eben halt vor allem auch mit diesem Selbstzweifel.
Also im Grunde standst du ja erstmal vor dem Nichts, ne? Also ja, wieder von Null, wieder alles nach vorn, zurück auf Los sozusagen. Wer hat dir denn geholfen auf diesen ersten Schritten ins neue Leben? War das dann wieder die Familie oder kamen irgendwo von außen auch Impulse? War die Familie, ja?
Es war die Familie, es waren enge Freunde, die mich über die ganze Zeit begleitet haben, die auch jetzt noch sehr, sehr gute Freunde sind. Und auch da, also hätte ich auch damals diese Leute nicht an meiner Seite gehabt, weiß ich nicht, wie es mir jetzt gehen würde.
Du hattest eine Essstörung, du hast dich selbst verloren, wie du ja auch gesagt hast. Das ist ja ernst zu nehmen. Also das beides ist ja ernst zu nehmen. Und hast du denn, sowohl was die Magersucht als auch was deine psychische Situation anging, dann auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen?
Ja, habe ich. Ich bin in eine private Klinik gegangen, war da dann 8 Wochen, vielleicht waren es auch 9. Also es war schon eine Zeit. Und da hat man mich mal wieder so auf, wie soll ich sagen, auf so ein Grundniveau gebracht.
Was heißt das?
Einfach so. Mhm. Ja. Ich glaube, der wichtigste Schritt für mich damals war zu akzeptieren, dass ich jetzt irgendwie wieder ein normales Leben leben darf. Mhm. Also nicht muss, sondern darf.
Normal in welchem Sinne, dass man nicht die Höchstleistung von sich erwartet oder so und das Spektakuläre so? Mhm, okay.
Ja.
Also raus aus diesem Kreislauf da, aus dem Alten.
Mhm. Es muss nicht mehr in Superlativen gelebt werden. Und das war ganz, ganz arg wichtig.
Und dass du sagst, es muss, du hast ja aber gerade noch gesagt, dass ich ein normales Leben führen darf. Also nicht muss, sondern dass das auch ein Geschenk sein kann. Ja?
Natürlich. Mittlerweile betrachte ich es auch so.
Ja. Also, aber das war eigentlich das Wichtige, was du da rausgenommen hast. Konntest du diesen Kreislauf dann auch durchbrechen? Also, oder brauchte das noch länger?
Das brauchte richtig, richtig Zeit. Mhm. Es ging schneller, als man mir das prognostiziert hat. Weil die Meinung der Ärzte oder allgemein auch vom Psychologen, da war das Urteil eher so, naja, jetzt schauen wir mal, ob wir das überhaupt wieder auf einen Normalzustand bekommen. Das wäre schon gut, aber das dauert mindestens doppelt so lang, wie die Zeit, die es gedauert hat, bis man reinkommt. Und ich habe dann so für mich hochgerechnet, okay, das dauert dann richtig lang. Mhm. Und das war eben dann auch mein Ansatz, wo ich gesagt habe, weil eine Sache, die hatte ich nie verloren, und das war mein Ehrgeiz. Mhm. Und ich hatte dann einfach dadurch, dass ich ja keine sportlichen Ziele mehr dann hatte, habe ich gesagt, okay, dann setze ich mir jetzt zum Ziel, ich möchte einfach wieder komplett gesund sein, ich möchte fit sein und ich möchte mein restliches Leben wirklich noch erfüllt genießen können. Mhm.
Du hast dann ja auch beruflich nächste Schritte gewagt, also hast Freude an der Küchenarbeit zum Beispiel entdeckt und im Restaurant deiner Mutter mitgearbeitet. Hast du denn auch durch diese Arbeit, die ja nicht so ohne ist, weil da geht es ja jetzt auch wieder um Ernährung und Gewicht und Essen und so weiter, hast du dadurch einen besseren Umgang mit dem Essen gefunden oder war das erstmal schwer für dich?
Nee, ich würde sagen, das war so mein kleiner Trick, wie ich mich selber überlistet habe. Mhm. Nämlich eben genau über die Arbeit in der Küche konnte ich dieses Thema gar nicht mehr umgehen. Also ich musste mich ja irgendwie mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich mir da extrem schwer tue. Und ich hatte dann auch keine Lust, die ganze Zeit irgendwie in Therapiesitzungen zu verbringen, sondern ich wollte halt wieder auch raus, so ins normale Leben. Und da war natürlich die Küche dann schon Heilung. Mhm. Weil eben, ich musste das ja auch probieren, was ich gekocht habe.
Ja.
Und das hat relativ gut funktioniert, muss man sagen.
Also so Häppchen für Häppchen zurück zur Normalität.
Ja, so könnte man das beschreiben, ja.
Du hast dann auch in einem Sterne-Restaurant gearbeitet, dich dort zum Chef de Partie hochgearbeitet und hast dann auch mit deiner Mutter ein eigenes Restaurant eröffnet. Das war ja auch ein Erfolg. Ne? Hast dir sogar eine sogenannte Zwei-Hauben-Auszeichnung erkocht. Das hört sich aber schon wieder so ein bisschen nach Leistung, Karriere, Erfolg an, nur nicht auf dem Rad, sondern in der Küche, oder täusche ich mich?
Nee, da täuschst du dich überhaupt nicht und das habe ich jetzt auch für mich und mein Leben so angenommen, dass mein Leben weiterhin trotzdem irgendwo mit gewissen Leistungen verbunden sein wird. Der Unterschied ist einfach nur, dass ich einfach gelernt habe, auf mich viel besser aufzupassen. Mhm. dass ich einfach für mich meine Grenzen ganz klar abstecke und ich glaube, das ist einer der entscheidenden Punkten, dass ich auf mich vertraue. Mhm. Ich höre nicht mehr, also nicht, dass ich beratungsresistent bin, gar nicht. Mhm. Aber sobald ich merke, es geht in eine Richtung, die mir persönlich nicht gut tut, nehme ich Abstand. Und mit dem fahre ich eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut.
Das heißt, es ist jetzt nicht die Rolle rückwärts, dass dein Leben überhaupt nichts mehr mit Leistung zu tun hat.
Nein.
Sondern du akzeptierst das als Teil deiner Persönlichkeit, aber beobachtest dich sehr, bist achtsam mit dir sozusagen.
Ja.
Dieses Restaurant musste ja schließen, weil die Pacht irgendwann nicht mehr zu vernünftigen Konditionen verlängert werden konnte. Was machst du denn heute beruflich?
Ich bin jetzt tatsächlich in den Vertrieb gewechselt, weil mich diese Seite auch interessiert hat. Also ich bin zu einem meiner damaligen Lieferanten gewechselt. Und einfach auch aus dem Grund, weil ich habe ja in dem Moment noch nie wirklich in so einem normalen Job gearbeitet. Also ich war erst Radfahrer, dann wurde ich Koch, dann hatte ich mein eigenes Restaurant. Aber so wirklich mal in einem großen Konzern zu arbeiten, hatte ich ja noch nie. Und für mich war das einfach wichtig, dass ich auch die Erfahrung einfach mal mache, weil ich es einfach wissen wollte, weil ich neugierig war.
Treibst du denn noch Sport?
Ja, sehr regelmäßig, aber auch da sehr achtsam. Ich mache wirklich Sport, weil ich Sport liebe. Also ich kann mir ein Leben ohne Sport nicht vorstellen. Das ist einfach ein ganz großer Bestandteil. Aber ich kann mittlerweile wirklich Sport ohne Leistungsgedanken treiben.
Wie ist das denn im Privaten? Hast du noch Freundschaften zu Leuten, die aus dem Bereich kommen und aus dieser Phase deines Lebens?
Also direkt aus dem Radsport, nein. Also keine wirklichen Freundschaften. Mhm.
Brauchtest du vielleicht auch da so einen harten Cut in gewisser Weise, um es wirklich hinter dir zu lassen? Ja,
ja, es war sehr wichtig. Ich bin sehr froh um die Kontakte, sage ich mal, die geblieben sind, weil das immer noch alles sehr wertschätzend ist. Aber eben so wirkliche Freundschaften gibt es in dem Bereich einfach nicht mehr. Und so wie du gesagt hast, es war einfach für mich auch wichtig.
Ja, ich habe gerade rausgehört, du lebst in einer Beziehung. Wie ist das denn, wenn du jetzt an deine dunkle Phase denkst? Und da war es ja eigentlich nur noch, wie soll ich sagen, ein stoisches Abarbeiten von irgendwas, ein inneres Pflichtgefühl, irgendwas zu tun, verbunden mit dieser Krankheit. Also eine ganz dunkle Phase, ein schwarzes Loch. Kannst du heute wieder richtig genießen, richtig entspannen, richtig da sein mit allen Sinnen?
Ja, ich glücklicherweise, kann ich wirklich wieder. Und ich betone das bei jeglicher Gelegenheit, also gerade wenn wir zu zweit irgendwo unterwegs sind und wir sitzen dann da und halten einfach mit dem Rad mal an und essen eine Riesenportion Eis oder trinken danach noch ein Aperol oder was auch immer, dann sage ich ganz oft so, ich finde es so schön und ich bin so dankbar, dass ich das wieder kann und dass ich es vor allem genießen kann.
Und wenn du es für dich zusammenfassen würdest, was ist dir heute im Leben wichtig?
Was ist mir im Leben heute wichtig?
Die Frage stelle ich immer am Ende und die ist manchmal nicht so leicht zu beantworten.
Das ist auch eine wirklich nicht ganz so einfache Frage.
Aber wichtig.
Ich glaube, und das soll jetzt bitte nicht falsch aufgefasst werden, aber ich glaube, ich bin mir sehr wichtig im Leben. Weil ich gemerkt habe, wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch nichts an andere abgeben. Und das konnte ich lange Zeit nicht. Und ich bin jemand, der sehr gern auch für andere Leute da ist. Und das konnte ich in der Zeit definitiv nicht. Und deswegen, ich glaube, ja, ich bin mir extrem wichtig, um das dann wieder weitergeben zu können. Ja.
Vielen Dank, Dominik, für deine Offenheit und alles Gute in deinem neuen Leben mit viel Genuss und ja, dass du in gewisser Weise an erster Stelle stehst, weil nur du dann auch an andere was weitergeben kannst, das ist doch überzeugend. Vielen, vielen, vielen Dank.
Wirklich sehr, sehr gerne und vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke.
Danke und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt. Dann würden Sie uns eine große Freude machen, wenn Sie das nicht nur für sich behalten. Sie können uns gerne weiterempfehlen und hören Sie gerne auch mal rein in den Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks Die Lösung. Psychotherapeutin Dr. Maren Wiechers und Host Verena Fiebiger sprechen dort über Herausforderungen im Leben, die die meisten von uns vermutlich kennen. Also wie erkennen wir im Leben, was uns wirklich etwas bedeutet? Worauf wurzeln unsere Ängste und welches Geheimnis behalten wir lieber für uns? Die Lösung ist ein Podcast für alle, die ein wenig Ordnung ins Gefühlschaos bringen wollen, mit hilfreichen Strategien aus der Psychologie. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis in 2 Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.